der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um ein spannendes Thema für uns alle. Endlich gut schlafen. Die Schlafschule für Läufer, wie wir nachts noch effektiver regenerieren und unsere Leistungsfähigkeit erhöhen. Und unser Gast ist eine echte Expertin für Schlafgesundheit, aber auch eine begeisterte Läuferin und hat sicher viele Tipps und Tricks parat, die uns dabei helfen, noch besser ein- und durchzuschlafen und noch mehr aus den Regenerationsmöglichkeiten in der Nacht rauszuholen, damit unsere Schlaf- und Lebensqualität noch besser wird. Ja, ich bin total gespannt. Erstmal ganz herzlich willkommen, Dr. Caroline Marx-Dick.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich was zu meinen beiden Lieblingsthemen sagen darf. Also das eine ist der Schlaf und das andere ist der Sport, weil beides gleichermaßen wichtig ist für unsere psychische und körperliche Gesundheit.
Ja, das ist großartig. Also eine Schlafexpertin, die auch noch laufen kann, da haben wir mit dir jetzt einen echten Glücksgriff. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen. Du warst ja sehr aktiv und sehr ambitioniert auch mal im Laufsport aktiv. Bist immer noch jeden Tag, wahrscheinlich auch wegen des Hundes, unterwegs. Was waren denn so deine schönsten Lauferlebnisse bis jetzt und auch vielleicht deine für dich wichtigsten Erfolge?
Ja, also ambitioniert war ich schon, die Erfolge, naja. Aber es hat vor allem immer Freude gemacht und das war der größte Erfolg. Also lustigerweise ist es so, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, 160 Einwohner. 40 Menschen davon liefen, zum Teil wirklich sehr ambitioniert mit Supermarathons und was sie nicht alles Tolles gemacht haben. Die anderen 100 sozusagen, die noch fit genug waren, die haben sich dann immer einen Reisebus oder zwei Reisebusse gemietet und haben uns begleitet. Zum Beispiel waren wir eigentlich jedes Jahr auf dem Rennsteiglauf. Den Marathon dort habe ich nie mitgemacht, aber den Halbmarathon bin ich viermal gelaufen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großartiger Volkslauf mit so einer tollen Stimmung, mit so einer tollen Sportlichkeit untereinander. Also das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Ja, jetzt bin ich eben Mitte 40, habe meine eigene Praxis, 4 Kinder und einen Hund. Da schaffe ich es nicht mehr, auf solche großen Veranstaltungen zu gehen. Aber ich liebe es, für mich alleine hier im Wald zu laufen. Also ich bin gesegnet damit, dass die Dresdner Heide gerade mal 5 Minuten von mir entfernt ist und tatsächlich auch auf meinem Arbeitsweg liegt. Und ich laufe jeden Morgen durch den Wald zur Arbeit.
Dann bist du quasi schon total erholt, wenn du beim Büro ankommst.
Ganz genau. Also ich starte meinen Tag, also fast jeden Tag, eben mit dieser wunderbaren Natur, mit meinem fröhlichen Parson Russell Terrier, der mich immer mal dazu bringt, zwischendurch eine Sprinteinheit im Terrier-Schritt zu laufen. Also ist dann quasi gleich so ein Stufenlauf, ne? Mal schneller, mal langsamer. Und dann komme ich halt morgens in der Praxis an. Die Endorphine sprudeln, das heißt, mir geht's gut. Ich habe ein Lächeln im Gesicht und hoffe, dass ich dann eben auch diese frische Lebendigkeit auf meine PatientInnen übertragen kann.
Gehören diese beiden Welten für dich schon immer zusammen? Also hast du selber gemerkt, dass du besser schläfst, weil du läufst?
Ja, auf jeden Fall. Also in Zeiten, in denen ich wenig Sport machen konnte, also zum Beispiel damals im Studium, da hatte ich tatsächlich auch selber relativ schlimme Schlafstörungen. Und ich habe es gemerkt, immer wieder dann, wenn ich regelmäßig gelaufen bin und eben auch den ein oder anderen sportlichen Erfolg hatte, also mit Zufriedenheit dann ins Bett gegangen bin, dann war der Schlaf tatsächlich viel besser.
Es ist ja meistens so, dass man sich einen Beruf oder auch eine Aufgabe auswählt mit einem Bezug. Also war das bei dir so, dass du dann, du sagst schon, du hattest Schlafprobleme, während des Studiums so das Thema für dich entdeckt hast? Oder wie kam das, weil du machst das ja jetzt quasi beruflich als Schlaftherapeutin, wie kam das Thema in dein Leben?
Das ist eigentlich ein ganz lustiger Zufall gewesen. Ich habe zu Beginn meines Studiums nach einem Nebenjob gesucht und damals war das noch nicht so mit Internet. Das heißt, ich bin zur Bundesagentur für Arbeit gegangen und habe mich dort an das schwarze Brett noch richtig mit Pinnnadeln gestellt. Und da war ein Flyer dran vom Schlaflabor, Studenten für Nachtdienst gesucht. Und ich dachte, ach, schlafen kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das heißt, Nachtschichten sind für mich kein Problem. Und habe mich dort gemeldet und habe dann eben dort im Schlaflabor angefangen. Und seit der ersten Nacht war ich fasziniert vom Thema Schlafen. Und das ging dann eben so weiter, dass Die PatientInnen, die wegen psychisch bedingten Schlafstörungen dort waren, zwar super diagnostiziert wurden, dass denen aber kein Behandlungsangebot gemacht werden konnte. Die wurden dann eben rausgeschickt mit, suchen sich einen Psychotherapeuten, der sich einigermaßen damit auskennt. Und jetzt sind halt 25 Jahre vergangen und es gibt tatsächlich nur eine Handvoll PsychotherapeutInnen in Deutschland, die sich wirklich richtig gut mit dem Thema Schlafstörungen auskennen. Ja, und da war ich dann eben zu Beginn meines Studiums gleich gefangen in dem Thema und habe mich auch sehr gerne einfangen lassen und habe mich fortwährend informiert und interessiert und eben wie es so ist im Studium mit den Nachtdiensten, da fand eben so eine Rhythmusverschiebung statt, dass ich ja oft nachts arbeiten musste, tagsüber studieren und dann relativ wenig Zeit zum Schlafen hatte. Und da hatte ich dann halt auch eine Insomnie bekommen. Also meistens sprechen wir von Insomnien, wenn wir von Schlafstörung sprechen, also Ein- und Durchschlafstörung. Und das hat mich natürlich nochmal umso mehr motiviert zu gucken, was kann man denn tun, wenn man nicht einschlafen oder nicht durchschlafen kann.
Das Schlimme ist, wenn es einmal anfängt, ne? Also ich habe das halt oft in meinem Leben gehabt, dass ich mal eine Nacht war durcheinander, irgendwie der Rhythmus war anders als sonst, durch Reisen oder durch besondere Ereignisse im Leben. Und dann, wenn eine Nacht nicht funktioniert, dann die nächste Nacht auch irgendwie nicht, dann fängt schon an, dass man Angst davor kriegt. Also es ist ja echt eine wahnsinns komplexe Angelegenheit.
Genau, das ist halt dann so der Teufelskreis, der losgeht, ne? Eine Nacht schlechten Schlaf, ja, das verknust man schon irgendwie, schont sich vielleicht ein bisschen am nächsten Tag und versucht zeitiger zu Bett zu gehen. Und wenn es dann wieder nicht klappt, dann fängt man schon so langsam an, eben hibbelig zu werden. Und wenn es dann wieder nicht klappt, dann geht man mit so einer Anspannung ins Bett. Ich muss heute Nacht unbedingt schlafen, weil ich habe schon so lange nicht gut geschlafen, dass man dann den Schlaf erst recht vergessen kann, weil um einzuschlafen, brauchen wir einen entspannten Wachzustand und den Schlaf zu erzwingen, das hat noch nie funktioniert.
Das heißt, du warst quasi auf dem Weg, eh Therapeutin zu werden und hast dir dann überlegt, ich werde Schlaftherapeutin.
Ganz genau. Ich habe dann eben immer wieder im Studium natürlich interessante Themen kennengelernt und habe aber eben festgestellt, den Leuten kann nicht geholfen werden und dann sollte ich das doch mal tun. Und die anderen Themen sind natürlich auch immer spannend im Studium gewesen, weil eine Schlafstörung kommt selten allein. Also häufig ist es so, dass die Menschen psychische Störungen haben. Ganz typisch sind halt die Depressionen, wo Schlafstörungen häufig mit dazukommen. Oder aber eben auch andersrum, ne, dass es erstmal losgeht mit einer Schlafstörung. Und dann eben durch den Schlaf, der gestört ist, können viele Dinge nicht mehr reguliert werden, unter anderem die Emotionen. Und ja, dann hat man auch sogenannte komorbide psychische Erkrankungen. Und deswegen war es gut, dass ich im Studium auch in den anderen Fächern gut zugehört habe.
Ja, ist immer eine ganzheitliche Geschichte, ne? Das ist, wie kann man sich so einen Beruf denn jetzt vorstellen, so im Alltag? Und vor allem dieses Thema Schlaflabor, weil ich denke mir immer, ein Schlaflabor, wenn ich jetzt eh nicht schlafe, was wollen die denn da rausfinden? Was passiert dann in so einem Schlaflabor, wenn man gar nicht schläft? Was wird da festgestellt?
Genau, das ist ein guter Punkt. Da stellt man nämlich fest, tatsächlich, die Person schläft nicht oder die schläft spät ein. Die Informationen, die man im Schlaflabor bei Menschen mit Insomnien bekommt, die kriegt man in einem ausführlicheren Anamnesegespräch. Das heißt, bei den meisten Menschen mit Insomnien ist ein Schlaflaborbesuch völlig, ja, sinnlos, kann man sagen. Da kriegt man halt die Informationen, die man eigentlich schon vorher hatte. Schlaflabore sind vielmehr für die Menschen mit nächtlichen Atemaussetzern oder eben so neurologisch bedingten Schlafstörungen, wie zum Beispiel das Restless-Leg-Syndrom, also die unruhigen Beine. Und von daher, ja, müssen Menschen mit einer Insomnie nicht ins Schlaflabor, sondern die sollten sich halt wirklich einen Psychotherapeuten suchen, der das mal ganz genau unter die Lupe nimmt. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man die Dynamik der Schlafstörung gut versteht. Also warum ist es bei diesem Menschen jetzt dazu gekommen, dass der eine Schlafstörung bekommt?
Ist das für Leute, die Perfektionisten sind und so ein bisschen alles kontrollieren wollen, was ja zunimmt auch in unserer Gesellschaft schwieriger?
Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Also je entspannter wir auch schon durch den Tag gehen, umso besser können wir in der Nacht schlafen, umso leichter fällt es uns dann auch einzuschlafen. Und die Perfektionisten unter uns, die haben meistens ein deutlich erhöhtes Grunderregungsniveau. Das heißt, sie sind immer so ein bisschen im Kampf- oder Fluchtmodus. Und den dann abends auszuschalten, wird für viele schwierig.
Ist das so das Hauptproblem in Deutschland oder wie sieht die Lage so aus? Was würdest du sagen? Was sind so unsere Schlafdefizite?
Ja, also wenn ich gefragt werde, was ich so für die Hauptursachen halte für Schlafstörungen, das kann ich immer ganz einfach beantworten, nämlich das ist eine psychische Überforderung durch die vielen, vielen Informationen und Reize, die auf uns einströmen und eine körperliche Mangelbewegung. Eben um diese ganzen Reize und Informationen aufzunehmen, sitzen wir ja meistens vorm Rechner oder mit dem Handy auf dem Sofa und das tut uns natürlich nicht gut. Wir brauchen natürlich einen ganz ausgeglichenen oder einen einigermaßen ausgeglichenen Lebenswandel. Also jeder Tag sollte aus psychisch-geistigen Aufgaben bestehen und aber auch aus körperlichen Aufgaben.
Da sind wir ja schon mal als Läufer auf einem guten Weg.
Ja.
Jetzt hast du auch ein Buch geschrieben über Schlaftherapie und auch viel geforscht. Gibt es noch irgendwas zum Thema Schlaf, was dich selbst total überrascht hat und was viele nicht wissen? Also ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie gelesen, wie viele Stunden teilweise Tiere schlafen oder auch nicht schlafen. Also Faultiere denkt man immer schnell dran oder Katzen, die, ich weiß nicht, wie viel, 16 Stunden oder wie viel die schlafen.
Ja, die schlafen fast den ganzen
Ja,
Tag.
genau. Und Elefanten schlafen teilweise echt nur ganz, ganz kurz. Ne? Also es ist ja auch spannend, wie unterschiedlich das ist. Hat dich irgendwas so überrascht oder gibt es irgendwas zum Thema Schlaf, wo du denkst, das müssten eigentlich viel mehr Leute wissen?
Ach, das ist eine gute Frage. Viele Menschen müssten viel, viel mehr über den Schlaf wissen. Meine letzte Leidenschaft, also ich habe immer so Phasen, wo ich mich an Themen festfresse. Und meine letzte Leidenschaft, das war das Mikrobiom, also unsere Darmflora. Und da wird gerade ganz, ganz viel Forschung betrieben. Nie direkt zum Thema Schlaf, da fehlen wahrscheinlich die Fördermittel, aber Schlaf kommt am Ende immer hinten raus. Da ist dann immer so das Sternchen hinten dran. Und übrigens, es verbessert auch den Schlaf. Und beim Mikrobiom ist es tatsächlich so, dass je nachdem, wenn wir da eine Dysbalance haben im Darm, also wichtige Bakterien fehlen oder aber Bakterien und Pilze da sind, die das Ganze ungünstig machen, dass wir daraus jede nur mögliche körperliche oder psychische Krankheit produzieren können. Das heißt, mit einer Disbalance im Darm kann es tatsächlich zu einer Depression kommen, zu einer Schlafstörung kommen, zu einer Angststörung kommen. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr wichtig, dass wenn man aus der Anamnese heraus nicht erkennen kann, warum jetzt dieser Mensch beispielsweise Schlafstörung hat, dass man dann eben nicht zuletzt den Darm untersucht.
Schätzen wir das richtig ein überhaupt? Also ich merke halt, dass ich selten aufwache. Also mein Mann ist so ein Typ, der springt aus dem Bett und ist wach und fröhlich und kann direkt loslegen und hat Energie. Und ich quäle mich immer ein bisschen und brauche immer meine Zeit und denke, boah, ich habe nicht gut geschlafen. Dann hat man ja jetzt als Läufer meistens so eine Uhr, die alles trackt, die einem dann sagt, ja, die Nacht war eigentlich ganz gut und man selbst fühlt sich aber sehr bescheiden. Wie kann man überhaupt sagen, ob man wirklich gut schläft oder nicht, außer dass man sich ausgeruht fühlt? Also manche sagen ja, wenn du aufwachst ohne Wecker und fit und, aber das ist mir selten passiert.
Ja, also zunächst einmal gibt es unterschiedliche Chronotypen. Also es gibt halt im Extremfall die Eulen und die Lerchen. Die Eulen, da gehörst du wahrscheinlich dazu, die brauchen halt morgens ein kleines bisschen länger, um in die Gänge zu kommen, sind zum Abend hin aber lange leistungsfähig. Und dann gibt es halt die Lerchen, das ist wahrscheinlich eher dein Mann, der halt morgens die Bettdecke wegwirft und sagt, so Tag, jetzt bin ich da, jetzt geht's los. Und dazwischen gibt es eben alles Mögliche. Also es gibt jetzt nicht nur diese Extremform Eulen und Lerchen, sondern es gibt auch eine spätere Lerche und eine frühere Eule. Und das lässt sich gut feststellen, wenn wir mal eine längere Zeit frei haben, also im günstigsten Fall mal 3, 4 Wochen Urlaub und wir unseren Schlaf einfach fließen lassen können, also einfach auf unsere Bedürfnisse hören. Wann werde ich müde? Wann möchte ich zu Bett gehen? Und wann ist eine gute Zeit für mich aufzustehen? Genau, das ist das, ja, eben mit dem Biorhythmus, den wir günstigerweise beachten sollten. Also Deutschland ist ein Land der Frühaufsteher, also der Lerchen. Und die Eulen, die kriegen da häufig sehr zu Unrecht einen schlechten Ruf, so nach dem Motto, na, die kommt erst um 10 zur Arbeit. Aber dass dann eben so eine Eule auch bis 22 Uhr durcharbeiten kann, das fällt halt dann den wenigsten Menschen auf.
Kann man das umtrainieren? Also kann man von der Eule zur Lerche werden?
Also, da gibt es ja ganz unterschiedliche Theorien, die halt auch wirklich, oder es gibt zwei verschiedene Lager, kann man sagen, die gegeneinander ankämpfen. Also zum einen gibt es die LMU München, die einen riesengroßen Datensatz, also 50.000 und mehr Probanden haben die, glaube ich, befragt, untersucht hat. Und die haben eben festgestellt, es gibt diese Chronotypen und die sind weitgehend unveränderlich. Und dann gibt es ein anderes Lager. Das ist ja die Stanford University, die tolle Studien in den Rocky Mountains gemacht haben. Das würde ich ehrlich gesagt gern mal selbst miterleben. Die haben halt immer wieder Probandengruppen in die Berge geschickt mit ein paar Konservendosen und einer Schachtel Streichhölzer. Also fernab künstlicher Lichtquellen und anderer Informationen wie Fernsehen und Handys und so weiter. Und die haben eben festgestellt, dass sich die Chronotypen im natürlichen Licht aneinander angleichen. Das heißt, dort war es dann eben möglich, aus den Eulen und den Lerchen so einen Normaltypus zu machen. Und diese beiden Theorien gibt es. Ich war jetzt kürzlich auf Bali zu einer Yoga-Weiterbildung und ich wusste, dass ich dort sehr zeitig aufstehen musste, also weit vor meiner Zeit. Und ich habe aus dem Jetlag heraus gleich die andere Zeit dort angenommen. Also ich habe meinem Körper vorgegaukelt, es ist um 7, obwohl es erst um 5 war, und bin dann dort die Zeit auch gut zurechtgekommen. Also ich habe es für mich ein bisschen verändert. Deswegen ist es wirklich schwierig, deine Frage ganz präzise zu beantworten.
Es ist auf jeden Fall schön, die Möglichkeit, dass es vielleicht doch geht und man es einfach auch mal ausprobiert, ne? Oft sagt man, ne, ich bin halt so und ich kann mich nicht ändern. Das ist ja eigentlich immer schon schwierig, dann überhaupt was zu ändern.
Ja, das stimmt. Aber ich hatte auch schon mal einen Patienten beispielsweise, wo wir das wirklich hartnäckig versucht haben. Der war alleinerziehender Papa, das Kind ist plötzlich in die Schule gekommen und musste zeitiger aufstehen. Und wir haben wirklich Psychotherapie vom Feinsten gemacht und wir haben es leider nicht hingekriegt, dass der aus seiner Eule ein wenig mehr zur Lerche wurde.
Wie unterscheiden sich die Geschlechter beim Thema Schlaf?
Das ist halt wirklich so ein spannender Punkt. Also häufig ist es so, dass wir Frauen wachsamer sind als die Männer und dass deshalb auch Frauen häufiger Schlafstörungen haben. Und ich nehme bei solchen Geschichten immer gerne die Evolution mit als Gesichtspunkt dazu. Ich bediene jetzt wirklich mal alle Klischees, also man möge es mir nicht übel nehmen, aber irgendwie muss man die Dinge ja mal zusammenfassen. Also auch wenn wir Frauen als Höhlenmenschen durchaus Jäger und Sammler waren, waren wir doch dafür verantwortlich, die Sippe sozial in der Höhle beisammen zu halten. Das heißt, wir Frauen hatten auch damals schon den Mental Overload, wenn man so will, weil wir gut im Blick behalten mussten, wo sind die Kinder, wer sorgt heute fürs Essen, wie viele Vorräte haben wir noch da. Das heißt, da waren kognitiv andere Prozesse dafür verantwortlich als bei den Männern, die eben raus zur Jagd gegangen sind, dort aber hundertprozentig ihre Aufnahmekapazitäten einsetzen mussten und dann eben wieder zurückgekommen sind, abschalten konnten, weil dann haben die Frauen ja alles gemacht. Und beides sind Überlebensprogramme, die sich eben in den Jahrmillionen festgesetzt haben, die wir halt auch heute noch haben, weil unsere Gesellschaft ist ja ganz jung, die Glühbirne noch mal viel jünger, die das alles so aus dem Tritt gebracht hat. Das heißt, bei Männern ist es halt häufig so, dass die rausgehen, hochkonzentriert sind und nach Hause kommen und dann gut abschalten können. Und bei den Frauen ist es eben so, dass sie ihren Tag starten, viele, viele Aufgaben balancieren müssen, abends nach Hause kommen und nicht so gut zur Ruhe finden, weil sie ja eben trotzdem noch im Kopf haben müssen, ist genug Brot da, ist der Kühlschrank voller Joghurt und was braucht meine Familie sonst jetzt noch? Also von daher sind Frauen durchaus wachsamer als Männer.
Was sind denn so die schlimmsten Schlafräuber? Du sagtest schon, wir kommen nicht zur Ruhe und können uns dann schlecht abends auch entspannen. Und natürlich, das wissen wir alle, blaues Licht ist schlecht, Handys und Medien sollte man ausmachen. Das wissen wir im Grunde, ne? Und man sollte auch nicht direkt vorm Schlafen was essen und Alkohol ist auch schlecht. Also wissen wir eigentlich alles, was Schlafräuber betrifft? Da gibt es auch Schlafräuber, die uns nicht bewusst sind.
Ich denke, es gibt einige Schlafräuber, die uns nicht bewusst sind, beziehungsweise ist es häufig so eine ja, Dynamik zwischen den Schlafräubern, die wir so erleben. Also viele PatientInnen kommen ja zu mir und fragen, warum habe ich denn plötzlich jetzt Schlafstörungen? Ich habe doch nichts verändert. Dann finden wir vielleicht das Handy und sagen, na legen Sie es doch einfach mal früher weg und die Schlafstörung wird aber trotzdem nicht besser. Also es gibt meistens keine Kausalerklärung, weshalb man jetzt schlechter schläft. Aber das Handy ist tatsächlich ein Schlafräuber, wenn nicht ganz und gar ein Schlafkiller. Da gibt es auch ganz interessante wissenschaftliche Zahlen. Zum Beispiel wurde herausgefunden, dass zwischen 2011 und 2017 die Zahl der Betroffenen von Schlafstörungen um 67% gestiegen ist. Das muss man sich mal überlegen, 67%. Und wenn wir uns eben gesellschaftlich mal angucken, was da passiert ist, naja, von unserem Tastenhandy haben wir alle auf die Smart-Handys umgestellt und sind damit stets und ständig erreichbar für gute und schlechte Nachrichten. Nur mal noch schnell E-Mails checken, nur mal noch schnell bei YouTube dieses Video anschauen, nur mal noch schnell den einen Podcast zu Ende hören, wobei der hier ja wirklich gesundheitszuträglich ist. Aber eben diese Dinge, die man nur mal noch schnell macht, das heißt, wo man sich früher vielleicht mal eine kleine Atempause gegönnt hat, wenn man an der Haltestelle steht und auf die Bahn wartet, ne? Einfach mal achtsam durchatmen. Das nehmen wir uns jetzt alles damit. Das heißt, wir sind tatsächlich permanent im Mental Overload. Das heißt, unser Körper, unsere Psyche, die sind ständig dabei, Informationen zu verarbeiten. Und wenn wir jetzt mal wieder die Evolutionstheorien dazu nehmen, da ist unser Körper dabei, permanent auszusortieren, ist das eine wichtige Information, überlebensnotwendig für mich? Ist das vielleicht sogar was Gefährliches? Dann muss ich es ja innerhalb von einer Bruchteil von einer Sekunde entsprechend bewerten, weil ansonsten hätte das ja der Säbelzahntiger von früher sein können, der mich aufriss. Das heißt, unser Kopf ist ständig damit beschäftigt zu bewerten, ist das eine wichtige Information oder ist es keine wichtige Information? Und diese Bewertung nimmt unglaublich viel Verarbeitungskapazität. Und dann ist es eben so, dass wir pro Sekunde 5 Reize bewusst aufnehmen, also 5 Informationen und 50.000 unbewusst. Muss man sich mal überlegen, pro Sekunde 50.000 unbewusste Informationen. Also ich schaue jetzt hier raus aus dem Fenster und sehe das Grün. Das ist mir die ganze Zeit nicht bewusst geworden, erst jetzt, wo ich drüber spreche. Aber mein Hirn hat die letzten 15 Minuten trotzdem auf dieses Grün geschaut und muss es bewerten, ob es jetzt was Wichtiges oder Unwichtiges ist. Und damit geben wir unserer Psyche eine riesen Aufgabe, die sie so wahrscheinlich gar nicht bewältigen kann. Und deswegen nutzt die nächtliche Zeit noch mit dazu und sagt sich, ich muss wachsam sein, weil hier sind ja so viele wichtige Dinge zu verarbeiten. Und deswegen schlafe ich mal lieber nicht oder schlafe mal lieber zu kurz, weil dann kann ich gleich und ganz schnell damit weitermachen.
Also würdest du sagen, dass auch Sportuhren vielleicht gar nicht so gut sind? Also dass dieses nächtliche Tracken und da sind ja auch Reize in Sportuhren wahrscheinlich. Also da habe ich jetzt noch mit einem Kollegen drüber diskutiert, ob die nicht auch dann eher uns Schlaf nehmen, weil das ja auch wieder, also jetzt das Handy, wenn man das ausmacht, ist ja okay, aber wenn man die Sportuhren noch an und die tracken ja alles, sind die überhaupt zuverlässig? Helfen die uns oder machen die uns eigentlich noch, noch kaputter?
Das kommt immer drauf an, wie man sowas nutzt. Also auch die Handys möchte ich jetzt nicht verteufeln, ne? Wir sind Kinder der heutigen Zeit. Wir sollten es nur eben achtsam einsetzen. Und genauso eben auch diese Smartwatches, ActiWatches. Also ich selber trage auch eine. Also strahlungstechnisch gibt es keine Studien, die sagen, dass sie irgendwie den Schlaf kaputt machen. Von daher würde ich als wissenschaftliche Schlafexpertin sagen, kann man ruhig machen. Ich selber trage auch eine. Was man halt nicht tun sollte, ist das Befinden von der Information von der Schlafuhr abhängig machen. Also wenn ich morgens als allererstes auf meinen Sleep-Tracker gucke und sehe, oh, ich habe nur 6 Stunden geschlafen, jetzt kann ich ja nicht erholt sein, obwohl ich es vielleicht bin, dann denke ich, ist es kein sinnvoller Einsatz dessen. Wenn ich es für mich nutze, um das so rückblickend zu überprüfen, heute geht es mir nicht so gut, ich kann ja mal gucken, was die Schlafuhr sagt, dann ist es schon ein sinnvollerer Einsatz. Es gibt ja zig verschiedene Geräte diesbezüglich und es lohnt sich halt leider nicht für die Wissenschaft, da immer wieder zu untersuchen, welche sind denn jetzt wirklich zuverlässig und welche nicht. Aber als Querschnitt kann man sagen, dass die relativ gut und auch die preiswerteren Produkte den Einschlafzeitpunkt und den Aufwachzeitpunkt bestimmen können. Wenn die uns dann zwischendurch anzeigen, das war Tiefschlaf, das war leichter Schlaf, das ist REM-Schlaf, da kann ich nur ganz entschieden dazu sagen, das ist absoluter Quatsch, weil um das zu messen, brauchen wir wirklich Elektroden am Kopf. Da gibt es mittlerweile noch keine anderen Varianten. Da brauchen wir wirklich die Hirnströme, um das zu sehen. Aber zum Beispiel, wenn Menschen viel Leichtschlaf haben, dann kann es passieren, dass das vielleicht doch so Wachzeiten waren, also wo man so zwischen Schlaf und Wachheit hin und her dümpelt. Und dann könnte man das quasi noch mit dazu zählen als Wachzeit in der Nacht. Und wenn man auf die Art und Weise die Informationen so für sich ein bisschen interpretiert, denke ich, kann das durchaus nützlich sein, vor allem auch im Therapieverlauf, ne? Wenn man dann eben feststellt, oh, okay, hier werden mir jetzt mehr Tiefschlafzeiten angezeigt. Und wenn das dann wirklich mit unserem Wohlbefinden übereinstimmt, dann ist das eine gute Sache, würde ich sagen.
Was sagt denn unser Schlafverhalten so über uns aus? Also wie wir uns morgens fühlen? Stimmt das oder können wir morgens oder generell irgendwie ja Schlüsse ziehen aus dem, wie wir schlafen? Weil ich glaube, viele fühlen sich nicht wirklich erholt morgens, aber können auch nicht bewerten, war das jetzt wirklich gut oder schlecht oder fühlt sich es einfach nur so an, weil ich keinen Bock habe auf den Tag.
Ja, das ist ein guter Punkt, ne? An einem Samstag sind wir, glaube ich, automatisch erholter, wenn wir aufstehen. Also, eine Frage, die mir ganz, ganz häufig gestellt wird, ist natürlich, wie viel Schlaf braucht denn der Mensch? Wenn wir jetzt hier ein Video aufzeichnen würden, dann könnte ich dir eine ganz tolle Tabelle zeigen. Viele, viele Jahre hat sich kein Schlafforscher dazu geäußert, wie viel Schlaf jetzt tatsächlich gesund ist, weil es tatsächlich unglaublich verschieden ist. Also gerade bei den Jugendlichen ist es so, da gibt es halt Kids, die kommen tatsächlich mit 7 Stunden Schlaf aus. Es gibt aber auch Kids, die brauchen 12 Stunden Schlaf und alles ist im gesunden Bereich. Und bei uns, jetzt sage ich mal einfach bei uns Erwachsenen, ist es halt so, dass es wenige Menschen gibt, für die 6 Stunden Schlaf ausreichend sind. Bei den meisten sind es so 7, 7,5 Stunden Schlaf, die brauchen. Diese magischen 8 Stunden müssen es gar nicht sein. Ich selbst bin ein 8-Stunden-Schläfer und alles, was oben drüber ist, das wird dann auch schon wieder seltener. Also eine gute Schlafmenge, das sind so, ja, 7, 7,5, 8 Stunden, sowas in der Richtung. Und ich werde natürlich häufig gefragt, ja, wie kriege ich das denn nun raus, wie viele Stunden Schlaf ich brauche? Und das ist ganz einfach. Ich muss halt gucken, ob ich ausgeschlafen bin. Also ausgeschlafen im Sinne von, ich bin kognitiv, also psychisch, geistig, leistungsfähig, kann mich konzentrieren, kann mich erinnern, und bin körperlich auch so weit wiederhergestellt, dass ich dann quasi die nächste Laufeinheit beginnen kann. Und wir Läufer wissen das, glaube ich, sehr gut, dass Regeneration zwischen den Trainingseinheiten immer sehr wichtig ist. Und das bedeutet eben nicht, dass wenn ich einen 10-Kilometer-Lauf hatte, eine Nacht reicht und dann kann ich den nächsten 10-Kilometer-Lauf machen, sondern dass es durchaus auch wieder so ausgleichende Tage geben sollte, wo ich ein anderes Training vielleicht mache. Und genauso ist es halt auch mit der Psyche, dass wenn ich mich jeden Tag bis zum Umfallen fordere, dann reicht halt eine Nacht nicht aus, um das wieder komplett herzustellen, sondern dann sollte ich meinem Körper auch die Möglichkeit geben, sich mal mittelfristig ein bisschen länger zu erholen. Und also in solchen Phasen kann man dann für sich immer sehr gut entscheiden, wie viel Schlaf brauche ich. Also wenn ich eine moderate Anstrengung hatte, sowohl körperlich als auch psychisch, und dann mich am nächsten Tag anschaue, wie geht's mir denn heute? Und ob ich ausgeschlafen bin oder nicht, das kann man schlecht gleich nach dem Aufstehen bestimmen, weil wir halt so eine gewisse Zeit brauchen, um in die Pötte zu kommen. Das hat was mit unserem Cortisolspiegel zu tun. Und ich kann es auch nicht bestimmen im Mittagstief, weil das Mittagstief ist normal und da hängen wir alle ein bisschen durch, sind die wenigsten, die kein Mittagstief haben. Und je nachdem, ob man eine Eule oder eine Lerche ist, kann man für sich so am Vormittag schauen, wie gut geht's mir jetzt, ne? Den Lerchen sollte es vormittags gut gehen, die sollten da gut leistungsfähig sein. Und bei den Eulen sind es eher die frühen Nachmittagsstunden. Und wenn ich zu dem Zeitpunkt mich fit und gut und auch von der Stimmung her gut ausgeglichen fühle, dann war der Schlaf ausreichend.
Ich habe lange gedacht, wenn ich jetzt wenig schlafe, also gerade wenn ich viel unterwegs bin, auch jetzt mit Wettkämpfen oder mit Vorträgen oder was weiß ich, dann schlafe ich wenig, weil zu viele Reize, du sagtest es schon, man kann nicht einschlafen, man muss so viel verarbeiten. Dann stehe ich aber trotzdem morgens immer früh auf und gehe laufen, weil ich das Gefühl habe, das Laufen gleicht den Schlafmangel aus. Ist das nur ein Gefühl, weil ich halt diesen ganzen Sauerstoff kriege und eben die Botenstoffe da in der Natur? Oder, also fühlt sich das nur so an, als hätte ich dann ein bisschen Schlaf nachgeholt, oder kann man Schlaf durch Laufen nachholen?
Schlaf kann man durch Laufen nicht nachholen. Ich kann aber meinem gesamten Biorhythmus damit einen ganz positiven Impuls geben. Also die meisten haben ja schon mal vom Cortisol gehört. Cortisol wird zu Unrecht immer als Stresshormon bezeichnet. Das ist es aber gar nicht, sondern das ist das Hormon, was uns leistungsfähig macht. Wenn wir dauerhaft schlecht schlafen, dann haben wir einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel, weil der Körper dann irgendwie das Signal bekommt, ich muss immer sofort leistungsfähig sein. Das heißt, wenn man mich morgens um 3 aufweckt, dann stehe ich sofort parat für sämtliche Fragen und körperlichen Herausforderungen. Und das ist kein guter Zustand. Unser Cortisolspiegel unterliegt dem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Circa, so ungefähr, Dian ein Tag, also das ist dieser 24-Stunden-Rhythmus. Und es geht erstmal los mit einer Cortisol-Aufwachreaktion. Also da geht die Kurve ganz steil nach oben. Und wenn ich diesen Betrag an Cortisol, den mir mein Körper zur Verfügung stellt, gleich nutze, um zum Beispiel laufen zu gehen, gebe ich damit meinem Körper das Signal, heute wollen wir was schaffen, also bitte gib mir weiterhin Cortisol. Und damit habe ich eine ganz andere Leistungsfähigkeit, als wenn ich beispielsweise morgens aufwache, nochmal die Snoozel-Taste drücke und nochmal die Snoozel-Taste und dann vielleicht nochmal, weil dann kriegt mein Körper das Signal immer wieder alle 5 oder 10 Minuten, je nachdem, wie häufig der Wecker dann klingelt. Na, heute wollen wir nicht so richtig. Heute braucht man nicht so viel Cortisol. Und schon geht diese wunderbare Kurve vom Anfang des Tages nach unten, sodass wir dann eigentlich viel kaputter in den Tag starten, als es unser Körper für uns eigentlich vorgesehen hat.
Das heißt also, morgens den Wecker irgendwo hinlegen, wo wir ihn nicht auf 5 Minuten verlängern drücken können. Und direkt aufstehen und laufen gehen hilft auf jeden Fall, solange wir es dann nicht übertreiben, weil wir halt eben nicht genug geschlafen haben, sozusagen, oder?
Genau, ja, das stimmt. Mir fällt jetzt gerade halt so ein schönes Zitat von einem amerikanischen Forscher ein. Der hat gesagt, man sollte morgens mit dem Wecker klingeln, aus dem Bett springen und dann 20 Minuten rennen, als sei der Teufel hinter einem her. Und damit
Großartig.
entspricht man sich seiner Meinung nach optimal, um gut durch den Tag zu kommen.
Was passiert eigentlich nachts? Ich habe jetzt relativ viel in der Vorbereitung gelesen und fand das super spannend, dass ja auch jedes Organ so seine Regenerationsstunde nachts haben soll. Dass man dann zum Beispiel, wenn man immer um 3 Uhr nachts aufwacht, was tatsächlich bei einer Läuferfreundin von mir der Fall ist, die wacht ganz oft um 3 Uhr nachts auf und dann las ich das so, dass dann die Leber irgendwie dann gerade beschäftigt ist oder was weiß ich. Sagt das was aus, wenn wir mitten in der Nacht immer um die gleiche Zeit aufwachen und was macht unser Körper? Ist das wirklich so, dass es da so eine Regenerationsuhr für jedes Organ gibt?
Ja, das gibt es tatsächlich und da sind die Vorreiter darin, das ist die traditionelle chinesische Medizin TCM, genauso wie du es gerade gesagt hast. Also nach der chinesischen Uhr ist nachts um 3 die Leberreinigung dran und wenn deine Freundin eben immer um diese Zeit wach wird, dann wäre es halt gut, mal zu schauen, ob sie da vielleicht mal eine Entgiftung machen kann. Kann ich mir an meine Nase fassen? Das war bei mir ebenfalls der Fall. Und mit so einer kleinen Fastenkur habe ich das dann ganz gut wieder in den Griff gekriegt. Also du siehst, die Therapieansätze sind wirklich sehr, sehr vielfältig.
Aber wirklich.
Und, ja, und eben die traditionelle Medizin bietet da ganz wunderbare Möglichkeiten, da anzugreifen. Und also wir haben ja eine Schlafarchitektur, da bist du bestimmt auch drauf gestoßen, ne? Dass wir halt den leichten Schlaf, mittleren Schlaf und Tiefschlaf haben, also Non-REM 1, 2, 3. Und dann haben wir noch den REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, davon haben die meisten auch schon mal gehört. Der REM-Schlaf ist tatsächlich unser Traumschlaf, also aus heutigem wissenschaftlichen Stand ist es so, dass wir alle träumen in dem Moment, auch wenn wir uns nicht daran erinnern, träumen wir doch. Und gerade dieser REM-Schlaf hat viele wichtige Funktionen, zum einen Gedächtnisbildung und kognitive Regeneration, aber da werden zum Beispiel auch Bewegungsabläufe gespeichert. Also bei Kindern, die gerade frisch das Fahrradfahren gelernt haben, die brauchen viel REM-Schlaf und fahren dann im Schlaf tatsächlich auch Fahrrad. Aber auch für uns Läufer ist es sehr interessant. Das heißt, wenn wir uns eben mit einem bestimmten Training drauf vorbereiten, kann das sein, dass eben gerade in der Phase unser Kopf verarbeitet, welches Terrain wird sein, wo muss ich links, rechts, nach oben, unten abbiegen, sodass wir uns da dann auch besser orientieren können. Die Non-REM-Schlafphasen, die dienen eher der körperlichen Regeneration. Also da wird beispielsweise das Immunsystem aufgebaut. Da wird halt nach innen geschaut, welche Zellen sind nützlich, die dürfen bleiben, welche Zellen sind schädlich, krankheitsfördernd, die müssen raus. Deshalb ist beispielsweise der Tiefschlaf auch so wichtig gegen Krebserkrankungen. Also Menschen, die wenig Tiefschlaf haben, haben leider ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Aber für uns Sportler ist das natürlich auch essentiell, weil wir gut dafür sorgen sollten, genug Tiefschlaf zu haben, um unsere körperliche Regeneration voranzutreiben. Deshalb ist beispielsweise auch Alkohol nicht so gut. Man sagt ja eben, dass man gerade an den Trainingstagen auf Alkohol verzichten sollte, weil man mit Alkohol den Tiefschlaf stört. Und Achtung, jetzt kommt ein ganz wichtiger Fun Fact. Die Wissenschaft geht davon aus, dass der Schlaf deshalb so wichtig für Sportler ist, weil nachts vermehrt Nervenverbindungen geschaffen werden. Und da wird halt gesagt, dass man mit einem Training gar nicht so sehr tatsächlich den Muskelaufbau trainiert, sondern dass man die Verbindung der Nervenzellen trainiert. Und die sind wohl maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir im Training vorankommen, dass wir uns steigern können. Also je mehr Nervenzellen, umso besser sind wir dann auch.
Großartig. Wie ist es denn jetzt, wenn jetzt wirklich in der Nacht das Gehirn, aber auch eben diese Organe ihre Zeit brauchen und man zum Beispiel nicht um 11 Uhr oder um 10 Uhr ins Bett kommt, sondern auch immer erst sehr viel später, macht man dann irgendwas kaputt? Also gibt es da wirklich dann diese Zeiten oder ist der Körper ist ja auch wahnsinnig anpassungsfähig? Stimmt das, dass man vor 11 Uhr ins Bett gehen sollte, weil man sonst irgendwelche Prozesse kaputt macht?
Nein, tut man nicht. Meine Oma hat auch schon immer gesagt, Kind, der Vormitternachtsschlaf ist der wichtigste.
Der Schönheitsschlaf, ne?
Ja, damit hatte sie nicht ganz recht, aber auch nicht wirklich unrecht. Grundsätzlich ist es egal, wann wir zu Bett gehen, eben wenn es unsere Zeit ist. Wichtig ist es, dass wir im Dunkeln schlafen, weil wir brauchen ja unser Schlafhormon Melatonin. Licht unterdrückt die Melatoninproduktion. Von daher ist es wichtig, dass wir im Dunkeln schlafen. Und an der Stelle würde ich mal ganz kurz aus dem Ayurveda die Dosha-Uhr erwähnen wollen. Jeder Mensch hat eine gewisse Grundkonstitution und da geht man eben davon aus, dass abends 22 Uhr, wenn man zu Bett gehen sollte, so diese Ruhe- und Regenerationsphase eintritt. 4 Stunden später, also morgens um 2, beginnt dann die Pitta-Zeit. Das ist die Zeit, wo man quasi Leistung bringt, in dem Fall verbrennt, also der Körper sehr aktiv ist. Und 4 Stunden später beginnt dann die Vata-Zeit. Und das ist die Zeit, wo wir in die Aktivierung kommen, die Bewegung kommen, wenn wir also aufstehen sollten. Und der Ayurveda sagt, wenn wir uns entsprechend dieser Uhr bewegen, dann haben wir die beste Leistungsfähigkeit und größte Gesundheit. Aus der modernen Wissenschaft wissen wir aber, dass sich diese Uhr beliebig nach vorne und hinten schieben lässt, je nachdem, welcher Chronotyp wir jetzt sind. Also wenn eben meine Zeit Mitternacht ist, dann beginnt dort für mich die Kapha-Zeit, wo mein Körper in die tiefe Regeneration kommt und dann wird es einfach alles nach hinten weggeschoben. Wichtig ist, dass wir uns tatsächlich genug Zeit zum Schlafen geben sollten. Und das ist tatsächlich ein Problem, ne? Gerade auch bei Menschen, die Schlafstörungen haben, dass die dann um Mitternacht ins Bett springen, bitte ganz, ganz schnell einschlafen müssen, weil um 6:30 Uhr schon wieder der Wecker klingelt. Das heißt, sie geben sich überhaupt nur die Möglichkeit, 6,5 Stunden im Bett zu verbringen. Und wenn dann der Körper nicht sofort runterfährt und einschlafen kann, dann verringert man ja die Zeit noch mehr. Wohingegen, wenn man sich einfach mal schon 22 Uhr runterfahren könnte und man muss vielleicht noch nicht mal unbedingt schlafen, aber wenigstens runterfahren, das Nervensystem, dann kommen wir auch schneller zur Ruhe und dann findet der Körper oder hat der Körper genug Zeit, um gut in den Schlaf zu finden.
Ich hatte mit meinem Bruder jetzt noch diskutiert, der war nämlich der Meinung, dass man einfach immer morgens um dieselbe Uhrzeit aufstehen sollte, egal wann man ins Bett gegangen ist. Das widerspricht ja jetzt eigentlich so ein bisschen dem, was du jetzt gesagt hattest. Ist das trotzdem möglich, dass das hilft, wenn man seinen Körper sozusagen daran gewöhnt, um eine gewisse Zeit immer aufzustehen, einfach, dass er wieder eine Struktur bekommt?
Also dein Bruder hat absolut recht. Es gibt einen Schlafforscher, Matthew Walker, aus den USA, der ist dort sehr bekannt, hat tolle Bücher geschrieben, ist unglaublich unterhaltsam, den möchte ich jetzt mal zitieren. Immer wenn er gefragt wird, jetzt nennen wir doch mal 3 Tipps für einen guten Schlaf, da sagt er immer, ha, ich brauche nur 2. Tipp Nummer eins ist Regularity, also immer alles zur gleichen Zeit. Aufstehen, zu Bett gehen, essen, Sport treiben, sodass der Körper einen festen Rhythmus bekommt. Und je fester dieser Rhythmus ist, umso mehr Flexibilität habe ich dann auch darin. Zum Beispiel, wenn ich zu einer Gartenparty eingeladen bin. Die Gabi gibt eine Gartenparty. Bei Gabi geht es immer total lustig zu. Also ist mir absolut wert, dahin zu gehen. Und dann komme ich vielleicht erst Mitternacht ins Bett, stehe trotzdem um 6 wieder auf. Das heißt, der nächste Tag wird nicht so toll. Aber Gabis Partys sind so legendär, da ist es mir das wert, den nächsten Tag in den Seilen zu hängen. Jetzt gibt aber der Gerd eine Gartenparty. Beim Gerd ist immer nicht so lustig. Dann sollte ich dort vielleicht schon um 10 das Feld räumen, weil das ist es mir halt nicht wert, am nächsten Tag total in den Paketen zu hängen. Und auf die Art und Weise sollten wir dann so ein bisschen unseren Alltag scannen. Ist es mir das wert, den nächsten Tag nicht so fit zu sein? Dann sollte ich unbedingt ganz viel Spaß haben. Oder ist es mir das nicht wert, dann sollte ich an dem Tag vielleicht auch auf diese Aktivität verzichten. Genau, also das ist die Regularity, jeden Tag zur gleichen Zeit auch zu essen, weil die Mahlzeiten werden ja auch hormonell verdaut. Und wenn das einen ganz regelmäßigen Zyklus hat, fällt es unserem Körper leichter. Also zum einen die Verdauung zu machen, zum anderen aber eben auch zur Ruhe zu kommen. Ja, und Sport sowieso, ne? Sport wird ja hormonell begleitet. Und wenn wir beispielsweise als Lerche erst abends Sport machen, dann werden wir nicht gut schlafen. Wenn wir als Eule abends Sport machen, ist es gar kein Problem, dann werden wir ganz wunderbar schlafen.
Super Tipp, aber widerspricht natürlich total unserem Zeitgeist, ne?
Ja, das ist es eben, ne? Und deswegen muss man sich halt gut Gedanken machen, wie viel ist mir das wert? Also es ist nun mal Fakt, ich brauche Regelmäßigkeit und wenn ich die Regelmäßigkeit nicht habe, werde ich keinen guten Schlaf haben. Gibt robuste Schläfer, denen ist das wurscht und die können auch machen, ne, wie denen die Nase gewachsen ist. Die brauchen nicht diese Regelmäßigkeit, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, dass es ganz wichtig ist, alles ganz regelmäßig zu machen. Ich hatte ja mit dem Matthew Walker angefangen, ne? Der hat ja zwei Tipps für uns. Der zweite Tipp ist Keep it cool. Das heißt, die Wärmeregulation und der Schlaf, die sind ganz eng miteinander verbunden. Und während des Schlafes sinkt unsere Körpertemperatur um 1 Grad Celsius, also morgens um 3 ungefähr ist sie am niedrigsten. Und wenn wir unserem Körper nicht die Möglichkeit geben, runterzukühlen, dann kommt er nicht in die tiefen Schlafphasen. Kennst du vielleicht noch aus dem letzten Sommer, ne, als wir diese ganz heißen Tage und Nächte hatten? Da
Furchtbar.
schlafen wir alle schlechter, ne? Und jetzt im Winter fällt uns das ein bisschen leichter, weil die Körpertemperatur eben leichter sinken kann.
Aber stimmt das wirklich für den ganzen Körper? Weil ich habe das Gefühl, ich brauche einen kühlen Kopf und warme Füße, sonst geht gar nichts.
Genau, ja, das stimmt. Ne, da gibt es ja diesen Spruch, der Kopf ist kühl, die Füße warm, das macht den reichsten Doktor arm, hat meine Oma immer gesagt. Genau, das trifft zu. Aber es geht grundlegend um die innere Körpertemperatur, also um die Kerntemperatur. Man kann schlecht schlafen mit kalten Füßen, beziehungsweise nicht Mann, sondern Frau kann schlecht schlafen mit kalten Füßen. Bei den Männern ist das jetzt nicht so ausgeprägt wie bei uns. Und der Kopf sollte allerdings auch nicht zu sehr auskühlen. Wir regulieren ja 30% unserer Körperwärme über den Kopf. Deshalb tragen manche tatsächlich auch Schlafmützen, was dann angebracht ist. Wichtig ist es, dass das Innere unseres Körpers um 1 Grad Celsius sinken muss. Und da gibt es die wildesten Techniken. Also bei mir ist es beispielsweise so, ich brauche sehr warm, um einzuschlafen und zwischendurch ist mir dann zu warm. Da lüfte ich mal die Bettdecke, drehe die rum oder gehe mal ins Bad und lüfte kurz meinen Schlafanzugoberteil, sodass ich wieder ein bisschen kühle Luft an mich rankriege. Und Kälte reguliert das Nervensystem nach unten. Das heißt eben, wenn Menschen wirklich einen sehr intensiven Tag hatten, vielleicht eben auch nach einem Wettkampf, dann ist so ein kühler Körperwickel ganz gut. Und das beginnt ein bisschen brutal, nämlich ich ziehe mich aus, nehme ein ganz großes Handtuch, tränke das im kühlen Wasser, bringe das wieder aus und wickel mich da rein ein, also in so ein ganz kaltes Handtuch. Und dann wird man aber merken, dass man nach 2, 3 Minuten so viel innere Körperwärme entwickelt, dass man das Handtuch quasi aufwärmt. Das heißt, im Körperkern wandert die, oder aus dem Körperkern wandert die Wärme nach außen. Und mir wird auf einmal richtig warm. Und wenn ich mich dann eben im Bademantel aufs Sofa kuschel und das so annehme, dann kann es passieren, dass ich einschlafe, eben weil das Nervensystem so schnell runtergekühlt wird oder so schnell beruhigt wird durch diese Runterkühlung, dass ich wunderbar einschlafen kann, dass ich wunderbar zur Ruhe komme.
Super Tipp. Hört sich sehr unangenehm an. Ich habe schon tausendmal gelesen und denke immer, nee, also.
Ich kann es nur empfehlen. Also am Anfang hast du diesen Wah-Effekt, aber dann
Aber ins Bett
wirkt
finde
nicht
ich halt
gut
auch
rein.
blöd mit einem nassen Handtuch. Das finde ich
Ja.
irgendwie unhygienisch. Ja, Mensch, wir sind schon mitten bei den Tipps. Was hilft denn jetzt? Also für alle, die entweder nicht gut einschlafen oder nicht gut durchschlafen. Es gibt ja so viele Dinge jetzt auch auf dem Markt und es gibt Schlafbrillen und Infrarotdecken und verschiedene Kissenformen und irgendwelche Öle, CBD und was weiß ich. Also man kann sich ja gar nicht mehr retten vor den ganzen Sachen, die jetzt helfen sollen. Was sind deine Tipps? Wie können wir besser schlafen?
Okay, wo fange ich denn da an? Also ich fange mal an bei dem besten und tollsten Medikament, was wir hier auf unserer Erde haben. Das ist nämlich eins, das wirkt gegen alles. Das ist wirklich für alles gut. Das ist das Placebo. Also sobald wir das Gefühl haben, das hilft, dann hilft es tatsächlich. Und dann ist es wirklich wurscht, ob das CBD-Öl ist oder Lavendelöl ist oder das tolle Kissen, was ich mir gerade gekauft habe. Alles aus der Richtung, was funktioniert, sollte man tatsächlich machen. Von Schlafmedikamenten würde ich mittelfristig unbedingt die Finger lassen. Also alles, was in der Apotheke frei verkäuflich ist, ich spreche es jetzt mal runter, Teufelszeug. Das sind tatsächlich auch Medikamente, die relativ schnelle Toleranzentwicklung haben, so sagen wir dazu, ne? Dass man eben schnell mehr braucht, um den gewünschten Effekt zu haben, beziehungsweise dass man dann eben auch mit Medikament nicht mehr gut schlafen kann. Von daher, wenn jemand gerne Medikamente nehmen möchte oder es eben auch so eine Phase ist, wo man es braucht, ne, die haben ja auch wirklich eine Daseinsberechtigung, dann sollte man es immer mit einem Arzt absprechen und nicht einfach in die Apotheke gehen. Ja, gegen Einschlafstörung hilft ganz einfach. Mach dich richtig fertig, ermüde dich bis zum Umfallen, dann kannst du auch wirklich einschlafen. Gegen Durchschlafstörungen, die dann meistens die Folge sind, wenn ich mich einfach nur richtig fertig mache, hilft tatsächlich Ausdauersport. Also wenn du regelmäßig ein gesundes Herz-Kreislauf-Training machst, also Ausdauersport betreibst, dann wird dein Körper so günstige Mechanismen entwickeln, dass der von alleine runterfährt. Also gegen Durchschlafstörungen empfehle ich immer ein Herz-Kreislauf-Training. Jetzt ist es leider nicht so, dass ich, wenn ich heute trainiere, ich heute Abend gut schlafen werde, sondern der Effekt stellt sich tatsächlich erst ein, wenn ich das 4 Monate ganz regelmäßig gemacht habe, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Herz-Kreislauf-Training gut dazu beiträgt. Ja, und dann ist es eben diese Regularity, jeden Tag immer alles zur gleichen Zeit. Und Reizfasten ist auch so eine schöne Geschichte. Also Psychohygiene, sagen wir Psychotherapeuten dazu, indem wir uns mal tatsächlich bewusst machen, wann wir welche Informationen konsumieren, wie oft wir vielleicht tatsächlich zum Handy greifen, was wir auf dem Handy machen. Und dass wir dann für uns eine gesunde Umgangsweise mit dem Handy und dem Computer finden. Also man muss ja nicht auf Instagram und Co. verzichten, sondern man sollte halt gucken, wann tut es mir gut und wie viel davon tut mir gut. Und wenn ich das alles ein bisschen bewusster einsetze, dann sollte man eigentlich auch ganz gut schlafen können.
Und was ist mit Seitenlage oder Rückenlage? Da gibt es ja auch immer die wildesten Geschichten, was jetzt besser und schlechter ist. Und auch so Kissenform und Matratzenform ist ja klar, dass es Unterschiede in den Körperformen gibt und so. Aber hast du da auch noch irgendwas, was wirklich vielleicht wichtig ist zu beachten?
Also was da wichtig ist zu beachten, ist, dass Frauen ab dem 6. Schwangerschaftsmonat nicht mehr unbedingt auf der linken Seite schlafen sollten und mehr nicht. Also
Okay. Das ist einfach.
ja, es wird viel Geld verdient mit teuren Betten, teuren Matratzen, teuren Decken und so weiter. Wenn man orthopädische Probleme hat, ist es natürlich wichtig, da gut drauf zu achten, ne? Dass man halt eine vernünftige Matratze, einen guten Lattenrost hat. Wichtig ist, dass das alles atmungsaktiv ist, weil wir nachts eben doch einen Liter Flüssigkeit rausschwitzen, sodass man es dann gut lüften kann, die Feuchtigkeit gut wieder abziehen kann. Das ist wichtig. Aber ansonsten schlafen Menschen auf den billigsten Matratzen ganz wunderbar und es gibt Menschen, die schlafen auf dem teuersten Bettrahmen überhaupt nicht gut. Also von daher muss man halt für sich selbst gucken, dass es bequem ist, dass man am nächsten Morgen nicht mit Verspannungen rausgeht und man muss nicht viel Geld für ein gutes Bett, Matratzen, Kopfkissen und Bettdecken ausgeben.
Das ist ja beruhigend. So, jetzt sind wir ja Läufer und haben oft das Problem vor Wettkämpfen und nach Wettkämpfen. Also vor dem Wettkampf ist man ist irgendwo, wo man noch nie war. Man kann nicht schlafen, weil man aufgeregt ist. Man geht das Rennen durch. Also was es da alles für Übungen gibt, dass man sich eine Rutsche vorstellt und diese Schafzählen kennen wir ja alle von klein auf und irgendwelche Sachen vor sich her trällern, beten, was weiß ich. Man kann ja viel machen, aber irgendwie ist man dann doch so aufgeregt, dass es nicht hilft. Hast du da einen Tipp, gerade vor Wettkämpfen, wie man sich beruhigt?
Yoga. Yoga, Yoga, Yoga. Also ich denke, uns Sportlern tut Yoga generell gut, ne? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Vor dem Training mal kurz ein bisschen Pre-Stretching und danach vielleicht auch noch ein bisschen, aber bei mir kommt die Dehnung tatsächlich immer zu kurz. Und mit Yoga kann ich ja schon mal an dem Punkt anräumen oder anfangen. Und der Punkt ist, wenn ich vor einem Training nicht zur Ruhe komme, tut mir so eine sanfte Yoga-Einheit gut. Also wie du es schon sagtest, wir kommen irgendwo an, sind in einer fremden Umgebung, müssen in einem fremden Bett schlafen und sind am nächsten Tag oder sind schon mal präventiv für den nächsten Tag aufgeregt. Da hilft so eine Yin-Yoga-Sequenz. Das heißt, du begibst dich in eine Position, bleibst so eine Weile, dehnst dich, atmest schön und kommst psychisch auch dort an, ne, im Hier und Jetzt. Und nach dem Wettkampf ist es halt genauso gut, dass wenn wir total überdreht sind, wir uns eher mit einem bisschen einem aktiveren Yoga abholen sollten und dann eben in dieser Yoga-Sequenz richtig schön runterkommen, am Ende in Shavasana, also in der Totenstellung, uns belohnen mit dieser Entspannung für den ganzen Tag. Ich finde das so schön, in Shavasana zu liegen, wenn ich es mir wirklich verdient habe. Und dann komme ich auch wirklich sehr, sehr gut zur Ruhe.
Und hilft es dann auch, weil du sagtest ja, Routine ist wichtig, alles wie immer am besten, dass man vielleicht auch dann eine Schlafmaske mitnimmt, damit es dunkel ist, vielleicht auch Ohrstöpsel und vielleicht irgendwie ein Kissen mit einem Geruch von zu Hause oder also dieses gewohnte Terrain mitzunehmen, soweit das möglich ist.
Ja, auf jeden Fall, das hilft. Also gerade auch Düfte einzusetzen. Der Duft ist so ziemlich der letzte Reiz oder der Geruch, den wir wahrnehmen, bevor wir einschlafen. Das heißt, wenn du dir von zu Hause einen Kissenbezug mitnimmst, oder deine Kuscheldecke oder was auch immer, was eben so diesen gewohnten Geruch hat, kommst du halt viel leichter zur Ruhe. Wenn wir im Tiefschlaf sind, da sind wir bewusstlos und im bewusstlosen Zustand sind wir absolut angreifbar. Das heißt, wir müssen, um in den Schlaf zu finden, uns zu 100% sicher fühlen. Und wenn man dann vielleicht eine Unterkunft ist, wie es ja manchmal so ist, man schläft in der Turnhalle mit vielen anderen Sportkameraden gemeinsam, da hat man schon manchmal das Gefühl, boah, bin ich hier jetzt wirklich sicher, da ist ein Schnarcher um mich rum. Fühlt sich ganz ungewohnt an. Genau, dann ist es halt wichtig, so Rituale zu haben oder so kleine Gadgets dabei zu haben, die machen, doch, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich sicher, hier kann ich die Kontrolle komplett abgeben und dann findet man auch leichter in den Schlaf.
Und was hilft bei Überhitzung? Weil das ist ja oft bei so Extremrennen so, dass man echt einfach sich fühlt, als hätte man Fieber oder total. Sollte man dann auch irgendwelche Wickel machen oder hast du da noch irgendeinen Tipp?
Also es gibt tatsächlich auch kühlende Yoga-Sequenzen, ne? Die sind dann halt nicht ganz so dynamisch, sondern da geht es halt wirklich auch darum, das Nervensystem nach unten zu fahren und dem Körper dabei zu helfen, die Muskeln zu entspannen und damit halt auch die Wärme anders zu regulieren. Und ja, ne? Eben diese kühlen Wickel Kühle Duschen, da muss man halt gut aufpassen, wenn man zu spät kühle Duschen nimmt, dann ist man ja auch wieder eher erfrischt. Deshalb würde ich dann in dem Fall eher Wadengüsse, Unterarmgüsse empfehlen. Das mache ich generell gerne nach einem Training oder einem Wettkampf, dass ich dann meine Unterarme erstmal irgendwo ins kühle Wasser stecke oder Wasser drüber laufen lasse, weil das hilft wirklich sehr, um auch den inneren Teil des Körpers runterzukühlen.
Caroline, wir haben schon so viele Tipps jetzt von dir bekommen. Also ich bin ganz begeistert und hochmotiviert. Gibt es jetzt noch irgendwelche Tipps? Ist noch irgendwas Wichtiges, Konkretes, was noch gesagt werden muss?
Das kann ich in einem Satz zusammenfassen. Yoga macht Yoga. Und ich finde es auch ganz wichtig in der sportlichen Regeneration oder als Ergänzung. Und für den Schlaf wirkt es halt wirklich Wunder.
Also jeden Tag 10 Minuten morgens, 10 Minuten abends, ab sofort.
Ja, 18 Minuten morgens reichen schon, um gut in den Tag zu kommen. Also es muss nicht immer dieses Monster-Workout sein oder diese Monster-Praxis sein, wann immer man dran denkt. Es gibt auch kleine 3 Minuten Übungen, die man am Schreibtisch machen kann oder so. Und das macht schon einen Unterschied.
Für alle, die jetzt noch mehr oder intensiver über ihr Schlafverhalten lernen wollen, vielleicht auch von dir ganz persönlich nochmal Tipps bekommen möchten, wo findet man mehr über dich und was wäre vielleicht noch wichtig zu deiner Tätigkeit, falls man dich mal in Anspruch nehmen möchte?
Ja, also ich bin Psychotherapeutin mit Kassensitz. Das heißt, jeder, der gesetzlich oder privat versichert ist, kann von mir und meinem wunderbaren Team in Dresden behandelt werden. Aber wir machen auch Online-Therapien, Online-Beratungen. Da könnt ihr euch einfach bei uns melden. Man findet mich persönlich unter drcarolinmaxdick.de. Also alles einmal zusammengeschrieben ohne Punkt und Komma, beziehungsweise meine Praxis heißt Mevida. Mevida.de. Mevida kommt aus dem Lateinischen, mea vida, mein Leben, weil wir uns wirklich um dich als ganze Person kümmern. Also wir gucken uns nicht nur das Symptom an und machen das weg, sondern du bist ein Kind der heutigen Zeit, du hast ein Handy, du machst Sport, du hast eine Familie, du hast einen Job, vielleicht auch noch einen Hund. Und das gucken wir uns alles an und schauen, wo bei dir der Hase im Pfeffer liegt und ja, warum du vielleicht nicht schlafen kannst.
Gibt es noch einen Spruch, einen Schlafspruch zum Abschluss, den wir uns merken sollten?
Ja, ach Gott, wen nehmen wir da? Heinrich Heine, wohl dem, der gut schlafen kann. Diesen Spruch mag ich wirklich wahnsinnig gerne.
Ja, der ist wirklich schön. Ja, vielen Dank, Caroline.
Vielen Dank, hat auch Spaß gemacht.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.